Moin und herzlich willkommen zu Ems Echo, dem Podcast der Wachstumsregion Ems-Achse, das stärkste Regionalbündnis Niedersachsens. Ja, wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Abonnenten, wer es noch nicht ist, bitte tun, das Podcast des Ems Echo. Das ist der Podcast der Ems-Achse. Wichtig. Und natürlich besprechen wir immer wirklich topaktuelle Themen. So soll das auch diesmal sein. Und ich freue mich heute auf zwei Gäste. Den einen, wenn Sie regelmäßig das Ems-Echo hören, den kennen Sie. Das ist Dirk Lürsen, der Geschäftsführer der Ems-Achse. Aber wir haben einen Gast dabei heute. Und ich lese das mal so genüsslich vor. Professor Dr. Alexander Brink natürlich, Professor für Wirtschafts- und Unternehmensethik, und wir freuen uns, dass wir heute zusammen sind. Gibt eine, glaube ich, wirklich wichtige Sendung heute, wenn es darum geht, um Corporate Governance, um Responsibility, Sustainability, also über all das, wofür viele Dinge stehen, wofür auch viele Unternehmen brennen, auf der anderen Seite, was aber auch in Teilen für Probleme und Arbeit sorgen kann und wie man das vielleicht etwas runterbrechen, erleichtern kann, das wollen wir uns heute mal anhören. Und wer kann das erklären? Das ist Alexander Brink. Alexander, vielleicht magst du uns noch mal kurz ein bisschen was dazu sagen. Du bist Professor für Wirtschafts- und Unternehmensethik, aber was sind genau deine Arbeitsschwerpunkte?
Ja, hallo Ludger, erstmal schönen Dank, dass ich hier sein darf heute. Ich freue mich.
Wir freuen uns auch.
Sehr, also ein mega spannendes Thema, was ihr ausgesucht habt. Und in der Tat, ich bin an der Uni in Bayreuth und befasse mich mit Philosophie und Ökonomie. Und das Nachhaltigkeitsthema ist sozusagen, ja, die Ausflaggung in die Praxis hinein. Ne? Das sind so die Themen, die aus dem Elfenbeinturm für euch in der Praxis relevant sind. Und das sind auch die Dinge, mit denen ich mich befasse, vor allem mit der Frage, wie wir die nachhaltige Transformation der Gesellschaft hinbekommen, plus die digitale. Das ist ja sozusagen noch so eine doppelte Transformation, die wir gerade erleben. Viele sprechen schon von der Zwillingstransformation. Und was für mich immer ganz wichtig ist, gerade als Universitätsprofessor, ist, dass wir die Dinge wirklich anwendbar machen, verständlich machen und es so hinbekommen, dass Praktiker diese Dinge auch wirklich umsetzen können. Und da haben wir eine ganze Menge zu tun, weil wir an den Universitäten zum Teil sehr, sehr verkopft sind. Von daher interessieren mich alle Dinge, die sozusagen Theorietransfer zu euch in die Praxis hineintragen. Und ich finde, da ist die Ems-Achse ein super Beispiel.
Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen. Du hast gerade gesagt Elfenbeinturm. Meinst du damit die Vorgaben, die zum Beispiel aus Europäischer Union oder aus Berlin kommen? Oder sind das auch tatsächlich die Dinge, die an Universitäten sozusagen evaluiert werden, die dort ins Leben gerufen werden und die dann irgendwie in die Praxis müssen?
Ja, also sagen wir mal, alles, was wir gerade im Bereich der Regulatorik sehen, über die CSRD, ja. ESRS, also die ganzen Berichtsvorschriften, Lieferkettengesetz in der aktuellen Diskussion wird das ja auch zum Teil sehr stark kritisiert. Das ist schon Anwendung aus unserer Perspektive. Also wir sind zum Teil wirklich noch fundamentaler, wenn es um Fragen geht, wie ökonomische Systeme funktionieren, aber auch in der Philosophie oder in der Ethik, wenn es darum geht, was ist eigentlich gutes Handeln, gutes Verhalten von Führungskräften. Da sind wir zum Teil sehr weit weg von der Praxis. Also wenn wir auf der Ebene schon wären, also über Regulatorik sprechen würden und die Frage, wie das dann...
Dann bräuchten wir heute nicht hier sitzen.
Dann, glaube ich, wären wir schon ganz gut unterwegs. Aber ich glaube, so weit sind wir noch gar nicht. Das ist der nächste Schritt, ja.
Was verbindet dich eigentlich persönlich auch mit der Ems-Achse?
Also was mich besonders überzeugt hat, ehrlich gesagt, ist sozusagen, dass wir hier einen regionalen Verbund haben. Ich will auch nicht sagen, eine regionale Identität, die gibt es wahrscheinlich auch. Aber es geht erstmal um einen regionalen Verbund. Und was ich feststelle, sagen wir mal, auch in der ganzen ökonomischen Diskussion, ist, dass wir sehr, sehr stark ich-orientiert sind. Das ganze ökonomische System ist darauf ausgerichtet, dass der Einzelne immer besser wird, dass wir immer schneller werden, immer kostengünstiger, immer effizienter, immer mehr Gewinne erzielen. Und ich glaube, dass wir viel stärker in Kollektiven, in Gemeinschaften, in ich nenne das mal so Wir-Communities denken müssen. Und das sind Regionen. In Regionen passiert unheimlich viel, weil in Regionen sozusagen Politik und Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammen funktionieren müssen. Und da gibt es wenige Regionen, die das wirklich gut machen. Und ich würde mal sagen, ich kenne einige. Und die Ems-Achse ist sicherlich ein ganz besonderer Fall. Und das hat mir gut gefallen. Also das... Dirk, bei euch natürlich viele Unternehmen sozusagen im Verbund zusammengeschlossen sind, aber auch die Politik, die Kommunen, die sozialen Institutionen, die Kirchen, die Verbände, die Schulen. Also das gehört ja alles zusammen, wenn wir die nachhaltige Transformation wirklich, wirklich hinbekommen, dann müssen alle mitwirken. Und das finde ich an der Ems-Achse gut. Und ich glaube, es ist ja auch so eine Zukunftspositionierung bei euch. Das hat mich damit verbunden. Und ich war im letzten Jahr auf dem Kongress der perfekte Arbeitgeber. Auch das fand ich stark, wenn ich ehrlich bin, weil auch da sehen wir, dass viele Organisationen gerade um Arbeitskräfte kämpfen. Also wir haben ja einen massiven Fachkräftemangel. Wir werden bis 2030 wahrscheinlich 4 Millionen offene Stellen haben. Das ist noch gar nicht abzusehen, was da passiert. Aber die meisten Unternehmen kämpfen eben für sich. Ja, wie kriege ich bessere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen? Und ich glaube, dass der perfekte Arbeitgeber viel stärker regional gedacht werden muss. Also es geht darum, dass wir sozusagen eine perfekte Region, Arbeitgeberregion erhalten.
Mhm. Kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Ich bringe jetzt mal ein bisschen Dirk mit ins Gespräch. Dirk, Alexander hat es gerade gesagt, er war beim letzten Mal schon dabei, beim perfekten Arbeitgeber. Das ist in diesem Jahr auch so. Wir kommen am Schluss der Sendung nochmal drauf, wann der Termin ist für alle, die den Podcast quasi sofort hören. Was wir aber schon sagen können, ist, dass es ja auch der Ems-Achse wichtig ist, dass auch die Ems-Achse immer sozusagen am Puls der Zeit ist. Das ist also, die wichtigen Themen müssen auch bei Veranstaltungen immer eine Rolle spielen und beziehungsweise sogar die erste Rolle. Und man lädt sich natürlich die Leute ein, von denen man ausgeht, dass die dazu auch was beitragen können. Vielleicht auch mal deine Begegnung mit Alexander, weil den kennst du ja dann auch schon ein bisschen länger.
Ja, moin ihr beiden erstmal und natürlich auch in die Runde. Ja, wir freuen uns, dass Alexander auch dieses Jahr wieder dabei ist beim perfekten Arbeitgeber. Wir machen das nicht ganz oft, dass wir zweimal die gleichen Referenten einladen. Ja. Und Alexander, Vorsicht, bei uns gilt immer, beim dritten Mal ist es Tradition, dann kommt man da ganz schlecht wieder raus. Also für 2026 müssen wir mal schauen, wie wir es dann machen.
Gibt schlechtere.
Aber also ich glaube, die Herausforderungen sind ja kurz angerissen worden. Wir wissen, dass heutzutage es nicht mehr reicht, ein gutes Produkt zu machen. Und da haben wir wirklich viele Unternehmen, die sind top in ihrem Produkt, sondern es geht eben um viel mehr drumherum noch inzwischen, dass ich als Arbeitgeber attraktiv auftrete, dass ich mich aber auch mit den Themen beispielsweise eben Nachhaltigkeit beschäftige, die Frage Digitalisierung und so weiter. Und da merken wir in unserem Netzwerk, dass die Herausforderungen inzwischen so groß sind, dass kaum einer meint, dass er das alleine schaffen kann. Klar, die ganz großen Player, die es ja auch bei uns gibt, die machen sich da auf den Weg. Interessanterweise haben aber auch die ein großes Interesse an der Zusammenarbeit, weil sie sagen, warum müssen wir eigentlich alle Fehler doppelt machen? Jeder muss sozusagen seine eigene Lernkurve machen. Und das ist der Grundansatz, der, glaube ich, auch ja gerade bei den großen Herausforderungen trägt. Im Netzwerk geht dann doch manches leichter.
Die Frage, und das geht jetzt mal an Alexander, du bist auch Autor der Schriftenreihe Ethical Economy, also ethische Wirtschaft. Wie ist es denn momentan um die Ethik bestellt? Dirk hat es ja gerade schon mal angesprochen. Gefühlt kämpfen alle irgendwo ums Überleben in Teilen, weil die wirtschaftliche Situation zumindest, wenn man das sich anschaut und wenn man die Nachrichten hört, momentan ja relativ anstrengend für alle ist. Alle kämpfen im Prinzip für sich selber. Auf der anderen Seite gibt es die Bürokratie. Es wird sich um Facharbeiter, ich will jetzt nicht sagen geprügelt, aber der Wettkampf ist schon da. Dann kommt auch noch die Umwelt dazu und diese ganzen Dinge, die wir vorhin besprochen haben. Also wo bleibt da gerade die Ethik? Ist es überhaupt noch Zeit und Platz, dass die Ethik, die ja viele auch für sich selber haben, dass man überhaupt bei dieser ganzen Belastung, die dort ist, dass man das überhaupt noch wirklich nach vorne bringen kann für sein persönliches Unternehmen? Gerade bei Startups stelle ich mir vor, ist das besonders schwierig, weil wenn die gleich mit allen Sachen konfrontiert werden und allen Auflagen, ist es für die mit Sicherheit nicht einfach, alles auf einmal zu beobachten und beachten.
Mhm. Ja, sehr gute Frage. Also ich glaube, dass wir ja vielleicht seit 2000 Jahren den größten Ethik-Stresstest haben, den wir jemals hatten. Und es prallen wirklich fundamentale Systeme aufeinander. Du hast auf der einen Seite sozusagen die totale Ich-Ökonomie, das, was wir gerade aus den USA sehen, neoliberales Modell sozusagen, alles geht, alles, was externe Effekte sind, wird irgendwie weggeredet und du fokussierst nur auf dich selber. Da ist für Ethik kein Platz. Da muss man definitiv sagen. Ethik befasst sich ja mit dem Guten und dem Schlechten. Und in der Ethik versuchen wir, das Gute zu stärken und das Schlechte zu vermeiden. Und diese Ich-Ökonomie führt eben dazu, dass wir ganz viele schlechte Dinge sozusagen externalisieren. Wir werden weniger Klimaschutz haben, wir werden weniger Biodiversität haben, wir werden mehr Armut haben, mehr Hunger haben. Also all diese Dinge sind in dieser Ich-Ökonomie sozusagen nicht möglich. Das Alternativmodell, und das ist das, was wir in Europa ja fahren, ist ja diese wertegestützte oder prinzipiengestützte Ökonomie. Wir können auch sagen, eine soziale Marktwirtschaft, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg hier aufgebaut haben, mit der wir sehr, sehr erfolgreich sind. Und soziale Marktwirtschaft heißt eben, dass wir soziale und ökonomische Dinge zusammenführen und natürlich auch ökologische Dinge. Und dann sind wir sofort in diesen drei Säulen der Nachhaltigkeit. Und ich glaube, dass wenn wir diese drei Säulen berücksichtigen, dann haben wir alle Akteure in einer Gesellschaft gleich mitgedacht. Du kannst heute nicht mehr sozusagen ein Unternehmen führen und alle ökologischen und sozial negativen Aspekte ignorieren, sondern du musst sie integrieren. Das ist das, was der integrative Ansatz der Nachhaltigkeit ja im Grunde genommen besagt. Ja, du darfst Gewinne machen. Ökonomische Nachhaltigkeit ist wichtig. Das machen wir auch in Beratungsprojekten. Also wir wollen ja keine Unternehmen, die nicht erfolgreich sind. Aber wir wollen das Unternehmen sozusagen das Beste aus sich herausholen. Und das heißt immer, dass sie in einem Verbund, in einem Ökosystem mit anderen gesellschaftlichen Akteuren sind. Das ist heute leider nun mal die ganze Welt. Aber auch das beginnt in der Region im Übrigen. Ja, auch das beginnt in der Region. Und das verhindert gesellschaftliche Spaltung. Das heißt, Nachhaltigkeit ist, glaube ich, der beste Ansatz, um sozusagen dieser gesellschaftlichen Spaltung, die wir gerade erleben, entgegenzuwirken.
Vielleicht können wir gleich nochmal drauf kommen, bevor, Dirk, du bist auch gleich dran, aber das Thema Nachhaltigkeit, weil für viele ist es einfach Umweltschutz und verschiedene Auflagen, ist einfach nur mit Druck verbunden, dass viele Unternehmen sagen, boah, warum soll ich mich da überhaupt noch mit beschäftigen? Das ist sozusagen das kleinste Teil meines ganzen Unternehmens, wo ich mich drauf fokussieren muss, weil ich bin erstmal im Wettbewerb. Dirk, du hast gerade noch auch noch das Thema angesprochen, runtergebrochen auf die Ems-Achse. Was bedeutet das? Also weltweite Player kennen wir alle, aber wir müssen ja erstmal in der Region klarkommen. Wir müssen in der Region sehen, dass wir das Thema Nachhaltigkeit auf der einen Seite nicht vernachlässigen, aber trotzdem noch, dass die Unternehmen ja auch noch das Gefühl haben, dass sie das, was sie eigentlich vorantreibt, dass sie das selber auch noch voranbringen können.
Also du sprichst wirklich zwei der größten Missverständnisse an, die wir im Bereich der Nachhaltigkeit haben. Das erste ist, und das hast du gut auf den Punkt gebracht, das erste ist, Nachhaltigkeit ist weitaus mehr als Klimaschutz beziehungsweise Anpassung an den Klimawandel. Wenn wir es mal ganz einfach runterbrechen, haben wir genau diese drei Säulen, Ökonomie, Ökologie und Soziales. Wir haben die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, da wird es schon relativ komplex. Das sind die SDGs, da geht es dann um Armutsbekämpfung, Hunger, Bildung, Gesundheit. Und da sieht man schon, welche gesellschaftlichen Akteure davon betroffen sind. Und ich glaube, wir werden in eine Phase der sozialen Nachhaltigkeit kommen. Deshalb spielt sowas wie Gesundheitsversorgung, Altersvorsorge, das sind ganz, ganz große Themen der Zukunft. Warum? Weil wenn wir mal ehrlich sind, es gibt zwei Szenarien für den Klimawandel. Das erste ist, wir werden sozusagen den Klimawandel hinbekommen. Wenn das passiert, dann werden wir uns den anderen Themen widmen. Also Armut, Hunger, das größte Problem, was wir im Moment weltweit haben. Das zweite ist, wir kriegen den Klimawandel nicht hin. Dann müssen wir an Anpassung an den Klimawandel gehen. Und dann kommen Armut, Hunger als Konsequenz, mangelnde Bildung und so weiter sowieso. Das heißt, die sozialen Aspekte der Nachhaltigkeit werden wichtiger. Wir müssen weg von der reinen Betrachtung der ökologischen Nachhaltigkeit hin in die soziale Nachhaltigkeit. Erstes Missverständnis. Und das zweite hast du auch gut auf den Punkt gebracht. Zunehmende Regulatorik, zunehmende Bevormundung kann natürlich nicht der Weg sein, sondern wir müssen weg vom Sollen hin zum Wollen, wie ich das gerne nenne. Weil Transformation, weißt du, Transformation funktioniert, wenn du es willst und nicht, wenn du es sollst oder wenn du es musst. Wir müssen wieder mehr Engagement, mehr unternehmerische Verantwortung, mehr Start-ups, mehr Aktivitäten. Auch das ist etwas, was in der Region, in der Ems-Achse gut funktioniert. Ich war auf dem Kongress und wenn du da bist und du siehst dieses Engagement auch in diesen einzelnen Workshops, was gerade junge Leute, und da spreche ich vor allem Generation Y und Z an, was da an Transformationswillen da ist, das müssen wir aktivieren und wir müssen versuchen, Regulatorik wirklich nur so zu machen, dass die Motivation nicht konterkariert wird. Das ist, glaube ich, der entscheidende Weg und das ist das zweite Missverständnis.
Zwei Missverständnisse, Dirk, und ich glaube, das sind auch bei den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern in der Ems-Achse ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, weil alle wollen im Grunde genommen ja, aber fahren ab und zu eben auch gegen die Wand, weil sie sagen, also das wird mir jetzt zu viel, das ist für mich fast schon ein Motivationskiller.
Absolut. Also ein Aspekt, glaube ich, der uns hier als Region sehr in die Karten spielt, ist, dass wir ja inhabergeführte, Inhaberinnen geführte Unternehmen haben. Das sind Familienunternehmen, die eben bei aller Wettbewerbsnotwendigkeit auch eine hohe Standorttreue haben, eine hohe Verbindlichkeit mit ihren Beschäftigten, die nicht einfach sagen, ich sag mal jetzt, was weiß ich, klimatisch kann man es hier nicht mehr aushalten oder aus anderen Gründen, dann siedeln wir mal das Unternehmen in irgendeinen anderen Teil der Welt um, sondern die sind hier verwurzelt und das ist, glaube ich, auch was man spürt, die haben Interesse mitzugestalten. Und dann kommen wir aber zu dem zweiten Punkt, das ist das Stichwort Überforderung, nämlich das, was Alexander gerade auch richtig beschrieben hat, diese Herausforderungen für sich auch zu priorisieren. Und das ist ja etwas, was wir durchaus auch bei der Politik vermissen. Vielleicht mal wirklich zu sagen, so, was ist jetzt Prio 1, Prio 2, Prio 3? Wir haben so den Eindruck, es werden 50 Bälle gleichzeitig hochgeschmissen und die Unternehmen müssen damit umgehen. Und wenn ich dann Unternehmerinnen, Unternehmer höre, die sagen, so die letzten drei Leute, die ich eingestellt habe, sind nicht mehr produktiv tätig, sondern die verwalten nur noch, die kümmern sich um Regelungen. Ja. Ja. So, und dann kommt die, ich meine, wir sind eben in einer immer enger zusammenrückenden Welt, dann kommt die zweite große Herausforderung und vielleicht auch ein Missverständnis bei Unternehmen, die dann häufig sagen, naja, aber was sollen wir denn machen, so mit 1% meinetwegen für den Klimawandel und wir sind ja noch nicht alleine verantwortlich. Und da hilft uns durchaus so unser internationales Engagement als EMS-Achse mit der OECD zusammen, aber auch wenn wir in anderen Ländern sind, andere Länder, andere Regionen der Welt, und man kann sagen, fast alle schauen schon sehr genau auf Deutschland, wie wir die Transformation hinbekommen. Also gelingt es uns, das hinzubekommen, nämlich eine Klimatransformation, eine soziale Transformation oder unter Wahrung des sozialen Friedens, so will ich mal sagen, und unter Wahrung unseres Wohlstands. Denn wie wollen wir dem globalen Süden erklären, bitte achtet doch mal auf den CO2-Ausstoß und kümmert euch drum, weil wir ein bisschen über unsere Verhältnisse 50 Jahre gelebt haben als Industrienation. Das wird nicht funktionieren. Und ich glaube, diesen Spagat hinzubekommen, das ist die große Herausforderung. Und dann merken wir, dass einige Unternehmen genau das, was Alexander gesagt hat, schon im Wollen sind, aber manchmal überfordert sind. Und das andere ist, wir merken natürlich auch eine gewisse Vogel-Strauß-Taktik. Wir merken Unternehmen, die würden wohl machen wollen, können aber gar nicht, weil sie eben mit 10, 15, 30, 50, aber auch größere Betriebe überfordert sind. Und aus dieser Überforderung dann einfach nichts tun. Und das ist, glaube ich, das Schlechteste, was wir machen können, wenn wir nur noch in so einer Verharrungsposition sind. Und das ist ja auch ein Netzwerkgedanke. Wie können wir Unternehmen befähigen, da aktiv zu werden und gleichzeitig auch wieder diesen Mut zum Wollen aktivieren?
Alexander hat es gerade schon mal angesprochen. Generation Y, Generation Z. Das sind sozusagen die Neuen. Da geht es nicht nur um Weiterführung von Unternehmen, die bereits bestehen, sondern auch um Startups. Ist es so, Alexander, aus deiner Beobachtung, dass auch sozusagen die Granden, die sozusagen jetzt noch in Führung sind, aber irgendwann vielleicht das Unternehmen übergeben wollen oder vielleicht auch verkaufen wollen, siehst du da auch jetzt sozusagen eine immer noch den Willen, wir wollen was ändern, aber dafür, das kann ich vielleicht persönlich nicht mehr machen, aber zumindest gebe ich das an die nächste Generation weiter. Oder bei den Startups, die sagen, also das, darauf solltet ihr achten, aber ihr müsst nicht gleich alle 100% in den Topf werfen, weil sonst werdet ihr aus dem Startup nicht hochfliegen, sondern da gibt es dann solche Beschränkungen, personell auf der einen Seite, finanziell auf der anderen Seite, dass wir das gar nicht hinkriegen.
Also Startups sind ganz interessante Organisationstypen, weil du brauchst da nicht die große Transformation mehr zu machen. Also wenn du ein Unternehmen bist, wenn du eine Sparkasse bist oder wenn du ein Automobilkonzern bist oder eine große Versicherung oder eine Sozialeinrichtung oder ein Immobilienkonzern, dann musst du ja die digitale und nachhaltige Transformation irgendwie hinbekommen. Das heißt, du musst die Prozesse verändern, die Strukturen, die Strategien, die Anreizsysteme, die Personalauswahlverfahren und so weiter. Als Startup holst du dir einfach die Mannschaft zusammen, die genauso tickt wie du. Und von daher sind Startups gerade in dieser Transformationsökonomie extrem wichtig, weil sie eine hohe Motivation und eine hohe Transformationskompetenz mit sich bringen. Und von daher glaube ich, dass wir ganz stark auch in dem Bereich Social Entrepreneurship, also in die Bereitschaft von jungen Leuten, etwas zu verändern. Wir haben auch bei uns in Bayreuth viele, die gründen mittlerweile, eine hohe Quote, die gründen und die sagen, sie kriegen die Transformation als junge Generation da viel besser hin, als wenn sie in den großen Organisationen sozusagen gegen Windmühlen ankämpfen. Nichtsdestotrotz müssen wir in den großen Organisationen natürlich diese Transformation hinbekommen. Und ich glaube, ein Fehler, den man häufig macht, ist auch in Beratungsansätzen, dass man gerade der älteren Generation dann vorwirft, sie würde irgendwie alles falsch machen oder so. Und ich glaube, das ist der falsche Weg, sondern wir müssen natürlich verstehen, dass viele Führungskräfte, die heute vielleicht 40, 50, 55 Jahre alt sind, kommen aus einer Ökonomie, da haben sie natürlich alles richtig gemacht. Ja, also wir kommen in den 70er, 80er Jahren, haben wir völlig andere Ökonomie betrieben. Und von daher, glaube ich, muss man sie auch motivieren, an dieser Transformation sich zu beteiligen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn ich ehrlich bin. Aber es kann gelingen. Also ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir diese Kluft, Dirk, du hattest es angesprochen, die wir gesellschaftlich haben, die haben wir natürlich auch in den Organisationen. Wir haben unterschiedliche Unternehmenskulturen, wir haben unterschiedliche Generationen. Und auch da geht es darum, dass wir diese Wir-Kompetenz entwickeln. Und ich finde, Dirk, du hast nochmal zwei ganz wichtige Dinge angesprochen. Also wenn wir wirklich vom Sollen zum Wollen kommen, dann brauchen wir natürlich eine ganz wichtige Fähigkeit, nämlich das Können. Ja, also wenn die Leute etwas wollen, aber sie können es nicht, dann bist du hoch motiviert, aber du rennst sozusagen wie im Hamsterrad und bist permanent überfordert. Das heißt, wir müssen in die Befähigung reingehen, wir müssen Regionen befähigen, wir brauchen so etwas, was der Kollege Hüther regionale Intelligenz nennt. Wir brauchen eine regionale Fähigkeit für die nachhaltige Transformation. Auch da eine ganz wichtige Aufgabe der EMS-Achse, weil sie ja diese Akteure zusammenführt und eben durch den Austausch, wie zum Beispiel bei solchen Konferenzen wie der perfekte Arbeitgeber, eben diese Befähigung ermöglicht. Das ist der erste Punkt, der wichtig war bei dem, was du gesagt hast, Dirk. Und das zweite ist wirklich die Fokussierung auf das Wesentliche. Also wenn wir heute gucken, wir haben drei große Nachhaltigkeitsblöcke. Also was sollen die Unternehmen denn noch alles machen? Sie sollen Armut reduzieren, sollen Hunger reduzieren, sollen für Bildung, für Gleichheit, für Klimawandel, für Biodiversität, Leben unter Wasser, Leben an. Das geht ja alles gar nicht, ne? Das heißt, du musst gucken, was ist das Wesentliche? Und das Wesentliche ist immer das, was dich in deinem Kernbereich betrifft. Ein Gesundheitskonzern, nehmen wir eine Caritas. Die hat es natürlich mit Hilfefeldern zu tun, also Menschen, die vielleicht in Armut leben, die von Hunger betroffen sind, die krank sind, da spielen Gesundheitsthemen eine Rolle, dann ist Biodiversität vielleicht nicht relevant. Das kann man dann auch durchaus mal außen vor lassen. Das heißt, wir müssen gucken, was ist wesentlich. Auch hier, wenn wir die EMS-Achse als Region betrachten, werden wir sehen, dass wir ganz viele Akteure haben, die jeweils unterschiedliche Wesentlichkeiten haben. Aber wenn wir das in der Summe, wenn wir das sozusagen aggregieren würden, dann würden wir so etwas wie eine regionale Wesentlichkeit herausbekommen. Und das wird jetzt wirklich interessant. Und dann gelingt es auch, Dirk, dass der Einzelne, auch wenn er vielleicht nur 10 oder 15 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hat, seinen Beitrag zur nachhaltigen Transformation leisten kann. Und das ist, glaube ich, etwas, was in Regionen sehr gut funktioniert. Es gibt Vorbilder, es gibt sogenannte Verantwortungspartner, die damals von der Bertelsmann Stiftung auch untersucht wurden, empirisch. Und das zeigt, dass die nachhaltige Transformation wirklich dann gut funktioniert, wenn die Leute zusammenhalten. Und von daher, Befähigung ist wichtig und dann Konzentration auf das Wesentliche und wirklich gucken, was ist praktisch möglich, ohne dass das Unternehmen sich gleich aufgeben muss.
Wir waren jetzt ja gerade, Alexander, du hast es ja wunderbar gesagt, bei dieser Verantwortung, die Unternehmen auch für sich übernehmen wollen. Ich glaube schon, dass die meisten Unternehmen sich dessen bewusst sind, die drei Pfeiler, die du gerade angesprochen hast, dass sie aber auch in der Zwickmühle sind und so, was schaffe ich mit meinem Personal, was schaffe ich mit meinem Output dann überhaupt an der Stelle noch? Da komme ich jetzt einfach mal, das ist jetzt auch eine ganz spontane Idee, Dirk, es müsste im Prinzip ja so eine Art Start-up geben, die Unternehmen in der EMS-Achse das erleichtert, also die im Prinzip eine gewisse Vorarbeit leisten und sagen, ich gucke mir dieses Unternehmen und jenes Unternehmen oder eine Kommune oder eine Schule an und sage, das könnt ihr schon leisten, das nicht. Also im Prinzip so eine Art Liste für verschiedene Unternehmen, auch für verschiedene Unternehmensgrößen, wo man sagt, ein Startup könnte sich nur damit befassen, für die EMS-Achse etwas zu entwickeln, als Ansprechpartner für Unternehmen, wie sie sich im Prinzip verhalten sollen, ohne sich zu verzetteln. Weil sonst kommen sie von A nach B nach C nach D und irgendwann sagen sie, du, das ist mir zu komplex, ich gebe da auf.
Genau, also das ist, glaube ich, eine super Idee. glaube ich, so eine Art Vorfilterung, ne? Also du brauchst sozusagen so eine Art Filter, dass du genau weißt, okay, wenn ich halt nur 50 Mitarbeiter habe, dann kann ich Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz schon mal vergessen, dann kann ich Nachhaltigkeitspflicht schon mal vergessen, dann fällt auch EU-Taxonomie ist für mich nicht relevant. So, das heißt, du machst eine Vorfilterung und das kannst du auch mit den wesentlichen Themen machen. Du kannst ja gucken, was machen schon andere, ne? Und dann gehst du sozusagen mit so einem gut präpariert zu den Unternehmen und sagst, wir haben schon mal ein bisschen vorsortiert und dann startet man gemeinsam. Das wäre jetzt mal meine Sicht darauf, aber Dirk wird das mit Sicherheit nochmal ergänzen wollen aus der praktischen Perspektive.
Ja, ich glaube, erstmal müssen wir, und das ist jetzt nicht, weil es dann wieder auf die lange Bank geschoben wird, ich glaube, ein Stück weit Transparenz schaffen, was gibt es an Aktivitäten. Wir haben es ja beim Thema Digitalisierung erlebt, dass es, alle losgerannt sind, Veranstaltungen gemacht haben zum Thema Digitalisierung und die Unternehmen so beim dritten, vierten Besuch einer Digitalisierungsveranstaltung immer gesagt haben, so und jetzt konkret, was bedeutet das für mich? Und dann schon ein Stück weit wieder ja das Interesse verloren haben, weil Zeit ist dann wirklich Geld und das können die nicht unbegrenzt investieren. Und wir merken es momentan, oder ist unser Bestreben beim Thema KI, wie können wir es sozusagen besser, handlungsgerechter an die Unternehmen, an die Arbeitgeber bringen. Und beim Thema Nachhaltigkeit ist es, glaube ich, auch so, es gibt schon einige Aktivitäten, aber tatsächlich so diesen Masterplan und den würde ich mir natürlich nicht nur für unsere Region wünschen, sondern ein Stück weit auch für Deutschland, dass man mal sagt, Mensch, okay, das wollen wir jetzt in einer Legislaturperiode erreichen und nicht sagen, wir schaffen mal Förderanreize, so läuft es ja häufig, aber vielleicht kippen wir die wieder am Freitag und nächste Woche gibt es einen anderen und dann ist der Topf leer und solche Dinge. Das führt ja alles zu Verunsicherung. Und insofern, ja, also erstmal zu sagen, okay, wo stehen wir gerade? Das ist ja immer die Frage. Und da passt ja auch Wissenschaft und Praxis so gut zusammen. Also erstmal diese Bestandsanalyse und wie kann man dann weiter vorgehen? Und dann sehen wir ja, dass beim Thema Startups, da haben wir eine Reihe von Aktivitäten. Ich nehme jetzt insbesondere mal, was durch die Kollegen von Connection passiert, die Startups betreuen hier bei uns in der Region und die dafür sorgen, oder das ist auch immer ein Argument, Startups und gestandene Mittelständler zusammenbringen, um deren, um diesen Impuls reinzubringen. Und das habt ihr ja richtig beschrieben gerade. Also diesen Push, ich würde das nicht immer mal nur an Generationen festmachen. Ich kenne 60-Jährige, die sind sowas von hochinnovativ, offen für das Thema und ich kenne 20-Jährige, die sind da eher desinteressiert. Aber klar haben wir eine Tendenz in Generation Y und Z über die Startups und genau wie du gesagt hast, die haben natürlich andere Möglichkeiten und diese beiden Lebenswelten zusammenzubringen oder unternehmerischen Lebenswelten zusammenzubringen, finde ich extrem spannend. Und ob uns dann der große Aufschlag gelingt, und da könnten die Großen tatsächlich auch die Treiber sein für dieser Gedanke Verantwortungspartnerschaft. Wenn ich mir so unsere großen Unternehmen, nehmen wir jetzt nur mal im Kunststoffnetzwerk anschaue, die ein Rieseninteresse haben, das war ja Thema im letzten Podcast. Die ein Rieseninteresse haben, auch gerade beim Thema Kunststoff, Nachhaltigkeit gemeinsam zu denken, Themen heranzugehen. So, und da kennen wir viele, viele andere Unternehmen. Und die dann mit den richtigen Startups zu mixen, das ist dann so, glaube ich, die Kür, wenn wir eine Region voranbringen wollen.
Region wichtig, Alexander, du hast es gerade gesagt. Von den Großen lernen und es sozusagen im Kleinen erstmal machen, sich angucken. Es gibt ja auch so Best-Practice-Beispiele. Man muss ja nicht den sozusagen alles neu erfinden. Ja. Was kann man denn jetzt schon aus dem, was du lehrst, was du auch dozierst, was du auch schon wissenschaftlich erarbeitet hast, was kann man denn sozusagen direkt, es gibt ja noch am 19. 20. März die Veranstaltung, was könntest du uns jetzt schon mal sagen, mit welchen Gedanken sollte man da schon mal vorher reingehen, dass man sich schon mal überlegt, okay, ich gehe da jetzt hin zur Veranstaltung, perfekter Arbeitgeber, aber was kannst du denen schon mal mit auf den Weg geben?
Also zunächst mal, wenn wir jetzt mal von der theoretischen Seite drauf gucken, du hast immer zwei Wege, wie du so ein Problem angehen kannst, ne? Das eine ist, und das machen wir in der Wissenschaft häufig, dass wir deduktiv vorgehen. Das heißt, wir kommen vom Allgemeinen und versuchen das dann auf das Spezielle runterzubrechen. Ich glaube, dass das im Bereich Nachhaltigkeit häufig scheitert, weil dann hast du große Theoriekonzepte, ja, Beratungen machen das auch ganz gerne, kommen dann mit großen Frameworks, ja, gehen dann an die kleinen mittelständischen Unternehmen und die stehen da und sagen, hups, was soll ich denn damit jetzt machen? Der andere Weg ist induktiv. Das heißt, du gehst vom Kleinen auf das Allgemeine. Und ich glaube, das ist der Weg für die Transformation. Und da sind die guten Beispiele wichtig. Ja, und gute Beispiele motivieren. Und du findest überall gute Beispiele. Und jedes Unternehmen, und ich habe ja jetzt auch das eine oder andere kennengelernt in der Region, jedes Unternehmen hat seine guten Beispiele. Und ich glaube, wir müssen viel stärker, das ist auch so ein bisschen der Tenor, den wir gerade in der politischen Diskussion haben, viel weniger auf das gucken, was uns trennt, als das anzugehen, was wir gemeinsam haben und wirklich die positiven Beispiele voranzustellen. Ja, natürlich bin ich als 10-Mann, 20-Mann-Unternehmen nicht in der Lage, einen großen Beitrag zum Klimawandel zu leisten. Aber vielleicht habe ich in meiner Belegschaft, bei meinen Mitarbeitern, Leuten, die sind ehrenamtlich engagiert, die sind sozial engagiert, die befassen sich mit Migrationsprojekten. So, dann bringe ich solche Beispiele und andere haben andere Beispiele. Und du bringst die Beispiele zusammen. Und das haben wir ganz häufig auch gemacht, dass wir unter verschiedenen Nachhaltigkeitsfaktoren dann einfach solche Beispiele mal gesammelt haben, haben so eine Landkarte gemacht, so eine Art Monitor. Welche guten Beispiele gibt es? Und daraus entsteht wie so eine Art, ja, Graswurzelbewegung, ja, dass eine Motivation kommt und du fängst an mit Dingen, die funktionieren und nicht gleich immer sagen, ach, das funktioniert sowieso nicht und wir haben Regulatorik und wir sind demotiviert. Die Transformation gelingt und wenn das jetzt noch gelingt, wie Dirk das gerade gesagt hat, dass du sozusagen Startups mit mittelständischen Unternehmen zusammenführst. Wir beraten große Konzerne, die machen eine Learning Journey. Ne? Das heißt, großer Automobilkonzern, der schickt die Mitarbeiter jetzt in Startups, in Silicon Valley oder in soziale Organisationen, damit die mal Sozialkompetenz und Startup-Kultur lernen. So. Das braucht ihr in der Region gar nicht. Ihr habt doch alles da, ja. Das heißt, du gehst einmal über die Straße oder von einem Ort in den anderen. Da hast du die Startups, du hast die Sozialunternehmen. Das heißt, dieses Ökosystem zu nutzen, das ist sozusagen wie so eine Art Public Value, der da entsteht. Ja, das ist ein Wert, der in dem Ökosystem selber, das muss gehoben werden. Und ich glaube, dass man die Leute da gut zusammenbringen kann. Und so ein bisschen verstehe ich den perfekten Arbeitgeber auch in diese Richtung, dass es darum gehen soll, was wir jetzt gerade mal probieren. Wir haben gerade so eine kleine Befragung draußen in der Region, um mal diese Nachhaltigkeitsthemen zu sammeln, weil wir versuchen, also ich würde gerne gucken, dass wir bei dem nächsten Arbeitgeberkongress vielleicht mal, Dirk, du hattest gerade gesagt, man muss mal gucken, was alles da ist. Ne? Das muss natürlich jede Organisation machen, aber das müssen wir auch in der Region machen. Also mal gucken, was liegt denn in der Region schon auf der Straße, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann mal gucken, für wen ist was wesentlich. Und wenn du das dann mal so zusammenbaust, wie so ein Lego-Kasten, ja, und mal guckst, gibt es da Tendenzen? Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Gesundheit, Gesundheitsversorgung ein großes Thema ist, ja, in der Region. Dann kann man Schwerpunkte setzen, Projekte setzen, die dann auch gemeinsam funktionieren.
Ich finde das Beispiel, bevor du dran bist, Dirk, aber ich wollte noch mal ganz kurz dazu sagen, dieser Baukasten, den du gerade angesprochen hast. Ich glaube schon, dass viele sich bemühen, aber alle suchen nach dem Gleichen und gucken irgendwo und versuchen für sich was rauszufinden. Ich glaube, wenn man so einen Baukasten hat, was funktioniert in verschiedenen Unternehmen, was machen die da, um sich dann zu veranschaulichen, kann ich das eigentlich auch auf mein eigenes Unternehmen transformieren und welchen Baustein nehme ich mir da jetzt raus, der relativ einfach bei mir umzusetzen ist. Also ich nenne das mal jetzt diese low-hanging fruits, also das, was man nicht selber erfinden muss, dass man sich nicht aus Gesetzestexten raussuchen muss, wo man nicht das schlechte Gewissen haben muss, dass man es nicht macht, sondern dass dann Baukasten sagt, oh guck mal, die machen das, das könnten wir theoretisch auch, das braucht auch nicht so viel Ressource, das können wir auch relativ schnell umsetzen. Das ist, glaube ich, schon eine Anfangsmotivation für viele überhaupt mal anzufangen und es dann weiterzuspielen.
Absolut. Und das ist ja das Grundkonzept letztendlich auch der EMS-Achse. Ich sag mal, wir machen 40 oder mehr Veranstaltungen pro Jahr. Die machen wir ja nicht, weil wir sonst nicht ein warmes Essen kriegen, sondern weil wir Leute zusammenbringen wollen. Mhm. Und die sind ja von kleinem Mittagsgespräch über groß, wie eben Perfekter Arbeitgeber oder Forum Produktion und IT und bis sehr groß eben oder ja das FPIT oder eben Parlamentarischer Abend. Ja. Aber gerade dieser Grundsatz, so beschreiben wir das immer gerne, besser gut kopiert als schlecht selber gemacht. Man muss nicht alles neu erfinden. Also wirklich zu sagen, so okay, ich habe da beim anderen Unternehmen was gesehen und ich glaube ganz wesentlich und das ist das, oder wo ich sehr gut an Alexander anschließen kann, besser miteinander reden als auch übereinander. Deswegen bringen wir ja auch gerne Politik, Behörden, Kommunen, Kammern, Verwaltungen, Unternehmen, Bildungseinrichtungen, soziale Einrichtungen und so weiter zusammen. Das macht ja gerade den Reiz des Netzwerks aus. Und ich war letzte Woche nur beispielhaft beim Pflegetisch des Landkreises Emsland da in der Samtgemeinde Dörpen. Und das war auch wieder für uns total spannend zu sehen, was machen schon Arbeitgeber aus diesem Bereich wie stellen die sich auf. Und genauso gibt es eben vielfältige Dinge. Ich halte ganz viel von Projekten, die haben wir ja auch mit der Caritas unter anderem umgesetzt. Schichtwechsel, also wo man mal Menschen aus den Betrieben, von den Arbeitgebern tauschen mal einen Tag ihren Job mit jemandem, der in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeitet oder wie auch immer. Also tatsächlich dieses Kennenlernen von unterschiedlichen Lebenswelten
ist, glaube ich, ganz spannend. Auch die Förderung von Verständnis, glaube ich, ist, glaube ich, für die andere Seite ist da, glaube ich, auch ganz wichtig, oder Dirk?
Genau, und dann kann man eben, wenn ich eben nicht übereinander rede, sondern miteinander, ich glaube, das ist eben entscheidend, dann verstehe ich besser, aber dann sehe ich eben auch immer Ansatzpunkte und vielleicht, ich fand das sehr spannend, spannend. Letztes Jahr beim perfekten Arbeitgeber hatte ich mit einem Unternehmen gesprochen und habe gesagt, Mensch, kommt ihr denn auch zu der Veranstaltung? Da sagten die, ja, wir wissen es noch nicht so genau, weil das Problem ist, nicht, dass die nicht Zeit hatten, um zu kommen. Die hatten aber haben das Problem beschrieben, wenn wir da hingehen, dann haben wir immer zu viele Anregungen, was wir auch noch bei uns machen wollen. Und dann da können wir nicht hinterher arbeiten. Also das ist natürlich ein Kompliment. Ja, aber das ist ja ein Kompliment an so eine Veranstaltung, weil häufig fehlen ja die Ideen. Und dann muss man auch deutlich sagen, ich halte viel von diesem persönlichen Format. Also, dass wir Leute haben wie Alexander und viele andere, die da vortragen aus der Praxis, aus der Wissenschaft. Aber das ist was anderes, als ob ich irgendwelche Newsletter nur abonniere oder ob ich irgendwo im Internet recherchiere nach 10 Top-Tipps für Arbeitgeber. Es ist was anderes, wenn ich ein Praxisbeispiel direkt erzählt bekomme und ich kann den Referenten oder die Referentin anschließend auch nochmal ansprechen. Und dann ist ja ein großes Vertrauen auch notwendig. Nämlich das, was uns häufig ja gelingt, ist auch Akteure zusammenzubringen, die sagen, was hat denn nicht geklappt? Mhm. Also diese Hochglanzbroschüren,
genau. Best Practice genauso wichtig, genau. Wie was war Worst Case? Was hat überhaupt
nicht funktioniert? Oder wo waren die Hemmschuhe? Warum war die Geschäftsführung nicht sofort begeistert, als man Maßnahme A oder B umgesetzt hat? Ganz klar.
Ja. Wenn ich da noch einen Satz zu sagen darf.
Natürlich.
Ich glaube, das ist sehr richtig, was du sagst, Dirk, weil diese Fähigkeit, die andere Seite zu verstehen. Ne? Das ist uns heute ein Stück weit abhandengekommen, weil wir sozusagen immer so in unserer eigenen Bubble leben und über Social Media kann man das eigentlich noch verstärken. Und wir brauchen genau diesen Schichtwechsel, diesen Seitenwechsel, also die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme. Ne? Und das sieht man in den Nachhaltigkeitsthemen, sieht man das ganz gut. Und man sieht auch, warum die Ampel gescheitert ist, weil du hast eigentlich in den drei Säulen der Nachhaltigkeit hast du die Ampel. Ne? Also die ökologische Säule, es sind die Grünen, die haben sich in den 80er Jahren gegründet, sozusagen, weil man die ökologischen externen Effekte irgendwie abfangen wollte. Die sozialen Themen sind vermutlich eher bei der SPD zu finden und die Governance und die ökonomischen Themen dann in dem 18-Seiten-Papier von Christian Lindner. Und was eben nicht funktioniert hat, ist die Perspektivübernahme und das Gemeinsame zu finden. Das brauchst du aber im Nachhaltigkeitsbereich. Ja, du brauchst Leute, die eben auch wenn sie in der Politik aktiv sind, die wissen, wie Business funktioniert, ja, und die wissen, wie eine soziale Einrichtung funktioniert. Ich habe selber 10 Jahre in der Pflege gearbeitet und ich kann mich wirklich an eine Situation erinnern, die mich auch ganz stark geprägt hat. Und zwar hatten wir Interviews geführt. Wir haben uns einen Vierfach-Merger angeguckt zur damaligen neuen Degussa und wir hatten 30 Vorstandsgespräche. Und ich kann mich erinnern, wir hatten ein Gespräch bei dem Vorstandsvorsitzenden von E.ON und das war ein 90-Minuten-Gespräch und ich war stolz wie Oscar, ja, weil ich gedacht habe, jetzt hast du es geschafft, dein erster Vorstandsvorsitzender, 90 Minuten, der kennt dich jetzt und so weiter. Und ich hatte Anzug an, Krawatte, volles Rohr und ich hatte am Nachmittag Spätdienst in dem Altenheim und ich bin dann über die, weiß ich nicht, A52, A40 wieder zurückgefahren. Jeder, der aus dem Ruhrgebiet kommt, weiß, da hat man sehr viel Zeit nachzudenken, weil da staut sich manchmal einiges. Und ich bekam zunehmend ein schlechtes Gewissen, weil in dem Augenblick, wo ich dann auf einmal in dem anderen System war, in einer sozialen Organisation, ich bin unten durch den Seiteneingang reingegangen, ich habe meinen Anzug in eine Plastiktüte versteckt, habe meinen Kittel angezogen, ich hätte mich geschämt, im Anzug dort auf die Station zu gehen, eine völlig andere Welt. Und ich habe dann, ich glaube, wir haben 30, 45 Minuten, haben wir Essen gereicht bei einer demenzkranken Person. Und mir ist in der Situation klar geworden, zwei Dinge. Nämlich erstens, es gibt Systeme, die völlig unabhängig voneinander laufen. Es gibt ein ökonomisches System, da zählen völlig andere Dinge, als wenn du in einer Pflegeeinheit bist. Beide Seiten müssen aber ein Verständnis füreinander haben. Und das Zweite, was ich gelernt habe, die Dame war, glaube ich, 102 Jahre alt, dass eigentlich ein wesentliches Prinzip von Nachhaltigkeit ist ja die Abdiskontierung von Zukunft. Das heißt, wir müssen ja gucken, wie wollen wir die nächste Generation so in die Lage versetzen, dass sie eine Welt vorfindet, wie wir sie heute haben. Also diese Enkelfähigkeit, ne, auf die nächste, übernächste Generation hinzugehen, das hast du in der Pflege wunderbar, weil du hast Leute, die das Leben vom Ende her denken. Ja? Und dieser Perspektivwechsel, also einmal zu sagen, wir haben ja zwei unterschiedliche Systeme und zweitens, wir haben Menschen, die mir vom Lebensende erzählen, was gut und was schlecht gelaufen ist. Das, glaube ich, waren also für mich persönlich zwei wesentliche Elemente. Von daher kann ich das sehr gut hören, Dirk, was du gesagt hast. Diesen Schichtwechsel, also die Fähigkeit der Perspektivübernahme, das ist immens wichtig und das müssen wir einüben, das müssen wir Leute zu befähigen. Und auch da, und jetzt hört meine Forschungslorbeeren für die Region auf, auch da ist eine Region natürlich wieder klasse, weil da hast du die kurzen Wege. Ja, das ist der Punkt.
Hast du gerade wunderbare Sachen angesprochen, kann ich auch sehr gut mitgehen. Vielleicht noch eins. Du hast ja vorhin gesagt, Schichtwechsel innerhalb sozusagen oder beziehungsweise unter verschiedenen Unternehmen, dass man irgendwo mal in ein anderes Lebensfeld reinschaut. Ist auch ein Schichtwechsel nötig ab und zu mal? Und das hat ja in der Ampel komplett gefehlt, diese Kompromissfähigkeit. Also, dass man, dass es nicht nur die alten weißen Männer sind und die Generation Z und beide können nicht mehr miteinander reden. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ist ja vorhin bei Dirk auch schon angesprochen worden, dass man, wenn man so eine Veranstaltung zum Beispiel hat, wie sie demnächst ansteht, dass man, dass auch verschiedene miteinander reden und dass nicht alle auf verschiedenen Planeten unterwegs sind. Ich glaube, dass man da den Austausch auch suchen muss, dass ein Erfahrungsschatz, dass man den transformieren muss, sage ich mal, aus der Generation, die schon viel hinter sich hat, auf eine Generation, die jung sind, wo man auf beiden Seiten aber auch Verständnis für die andere Seite auf jeden Fall hervorheben muss, damit es überhaupt funktioniert. Weil sonst brauchen wir diesen ganzen Austausch ja dann nicht. Wenn die Jungen sagen, ich mache das sowieso anders, was ihr macht, ist sowieso alles doof gewesen. Und die Alten sagen, ich lass mir doch von so jungen Leuten nichts sagen. Also ich glaube, die Fähigkeit, das hat Dirk in Ansätzen auch schon angesprochen, ist, glaube ich, durchaus da und auch gewünscht.
Absolut. Ja. Und ein super Beispiel, Ludger, weil das zeigt wieder, wie auch die Theorie und Praxis sie weiter auseinandergeht. Ja. Wir würden als Theoretiker würden wir sagen, der Kompromiss ist eigentlich gar nicht die gute Lösung, sondern der Konsens ist die gute Lösung. Also dass alle gemeinsam wirklich das Ergebnis tragen. De facto hast du aber fast 98% aller praktischen Entscheidungen sind Kompromisse und kein Konsens. Das heißt, wir müssen in der Tat lernen, Kompromisse zu machen. Deals sind jetzt Kompromisse, die sozusagen ein bisschen härter geführt sind, aber Kompromisse heißt auch, dass du, du musst eigene Fehler eingestehen. Ja, du darfst nicht perfekt sein. Das muss ich als Wissenschaftler auch lernen. Man meint immer, der Professor weiß alles. Nein, du musst sagen, dass du angreifbar bist und ich sag mal, diese Vulnerabilität von Gesellschaft, ja, diese Fähigkeit, sich auch mal verwundbar zu zeigen, ist, glaube ich, extrem wichtig und das erhöht die Kompromissfähigkeit. Wenn aber alle Parteien und alle Positionen immer nur auf dem beharren, ja, und dann Narrative aufbauen, warum das jetzt doch richtig ist und dann mit Faktencheck das irgendwie untermauern, dann kommen wir nicht weiter. Wir brauchen die Fähigkeit zum Kompromiss, weil nur so gelingt die Transformation. Denn der Kompromiss führt dazu, dass die Leute auch mitmachen. Ja.
Aber wichtig ist doch auch für diese Form von Miteinander, glaube ich, eben auch da wieder sich kennen, sich verstehen. Warum? Also letztendlich, wir reden ja häufig über Sender-Empfänger-Modelle, über Kommunikation. Und das fängt ja bei mir im Unternehmen an. Das ist ja alles schön und gut, wenn wir über 4-Tage-Woche reden und über Work-Life-Balance. Und das sind auch wichtige Möglichkeiten und Schritte. Und gleichzeitig muss ich aber auch manchmal euch erklären, warum das in bestimmten Betrieben vielleicht nicht geht. Warum ein Unternehmen Gewinn erwirtschaften muss grundsätzlich, um sich zu erhalten. Also ich muss viel, viel mehr kommunizieren. Und mir hat künstlich ein Tischler, Inhaber eines größeren Tischlereibetriebes gesagt, der sagte, naja, es ist eben einfach so, ich kann heute nicht mehr wie früher dem Lehrling sagen, feg mal den Hof.
Hallo,
ich Tischler, muss das ich erläutern. Gemacht. Ja, du kennst das noch.
Ich kenne das
heute noch. Sagt er, und das ist ja auch gut, dass man das erkannt hat, auch als Inhaber in dem Fall. Er sagt, heute muss ich dem Azubi erklären, hör mal, feg mal bitte den Hof oder säuber den Arbeitsplatz, weil morgen geht die Arbeit weiter und du willst es ja sauber vorfinden, damit man wieder vernünftig arbeiten kann. Und wenn hier irgendwelche Dinge liegen, Arbeitssicherheit, aber auch eben, was weiß ich, für Kunden. Also es wird mehr kommuniziert und das ist ja nur ein Beispiel wirklich im Kleinen. Das haben wir ja in vielen, vielen anderen Dingen. Und dieses Verstehen wollen, das treibt uns ja sehr, sehr stark zwischen, ich sag mal, unserer ländlichen Region, wo das häufig noch ausgeprägt ist, weil man sich ja nicht nur begegnet, ich sag mal, Unternehmerin trifft jetzt den Mitarbeiter des Kreishauses, sondern die treffen sich ja häufig auch noch im Tennisclub oder beim Fußball oder beim Kolping oder bei der Kirche oder wo auch immer. Das heißt, damit ist ja eine ganz andere Grundlage fürs Verstehen. Das, was wir aber merken, ist, dass Hannover, ich sag mal schon mit Abstrichen, aber Berlin. In vielen Ministerien dort, haben wir den Eindruck, wenn die nie im ländlichen Raum gelebt haben, haben die so ein Bild vom ländlichen Raum, das passt aber gar nicht zur Realität. Und dann ist, also Deutschland-Ticket alles schön und gut, ist aber eben schwierig in unserer Region hier zu verfahren. Und wenn ich aber verstanden habe, dass ich einen Großteil der Menschen in Deutschland mit dem Deutschland-Ticket ja gar nicht erreiche, habe ich plötzlich eine ganz andere Diskussionsgrundlage, warum Menschen so oder so reagieren. Und das ist, glaube ich, also Teil natürlich meines Jobs, immer mehr Kommunikation. Aber ich glaube, dafür müssen wir uns auch genau diese Zeit nehmen. Und ich wäre eben ja nicht nur für einen Schichtwechsel mal zwischen Betrieb und sozialer Einrichtung, sondern es gibt ja auch die Beispiele zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Aber ich wäre unbedingt dafür, auch aus Behörden und Unternehmen mal zu erkennen, was bedeutet das, wenn ich mit einer Entscheidung es beschleunige, dass eine neue Halle gebaut wird, wo Menschen arbeiten können? Oder was bedeutet das, wenn ich eine bestimmte regulatorische Auflage habe, wo vielleicht auch Menschen davon betroffen sind, die dann den Job verlieren? Und dieses Verständnis, nur als ein Beispiel, nur als letztes, im ganzen Bereich Landwirtschaft. Ich glaube eben, dass Regelungen, die dort gemacht werden, wir reden über globale Armut, wir reden über Hunger. Und wir machen Regelungen und grenzen unsere Landwirte, die jetzt nicht unser stärkstes Klientel in der Emsachse sind, aber eine wichtige Branche, immer mehr ein. Deren Verständnis gegenseitig, glaube ich, ist extrem begrenzt inzwischen. Warum macht Seite A das und warum muss Seite B das wie folgt machen? Und da fehlt mir einfach die Kommunikation und dann fehlt mir eben die Kompromiss- oder Konsensfähigkeit.
Alexander, wenn ich das auch von Dirk höre, Dirk sagt ja, man spricht ja miteinander. Ist es dann auch ein Vorteil aus deiner Sicht, wenn du in Regionen wie der Emsachse unterwegs bist, dass man sich trifft, also jetzt nicht nur beim Abend der Emsachse, beim parlamentarischen Abend, sondern auch sonst. Ist das ein Vorteil, dass man dann vielleicht in solchen Gesprächen auch dann eventuell ein bisschen mehr Gefühl für die andere Seite, ich formuliere das jetzt mal ein bisschen krass, also es ist ja keine Gegnerschaft, aber für einen anderen Teil von Wirtschaft oder auch von Kommune oder auch von politischen Playern sieht.
Ja, also definitiv ist das so. In der Theorie spricht man von sogenannten Resonanzräumen, ne? Und Resonanz entsteht einfach dann, die haben wir jetzt auch in diesem virtuellen Termin, aber das ist natürlich keine echte Resonanz, ne? Eine echte Resonanz, eine digitale Resonanz. Eine echte Resonanz entsteht eben, wenn Leute sich persönlich begegnen und diese Resonanzräume, die führen eben dazu, dass sich auch wechselseitige Positionen verständlicher machen lassen und dann auch stärker akzeptiert werden, weil das ist ja ganz oft so, wenn du eine andere Position verstehst, dann bist du auf einmal auch bereit, von dir etwas abzugeben. Du bist bereit, dich zu engagieren. Du bist bereit, zu helfen. Du bist bereit, eine Transformation zu machen. Du bist auf einmal wahnsinnig motiviert. Und umgekehrt, wenn jemand abblockt und sagt, du bist nicht meins, dann fängst du an und baust sozusagen eine Verteidigungsstrategie auf, ne? Das heißt, wir müssen viel mehr solche Brücken bauen und die Transformation beginnt wirklich im Kleinen. Natürlich müssen wir das Große immer im Blick behalten, ne? Natürlich wird die Emsachse nicht die Welt retten. Aber wenn wir viele Emsachsen hätten und wenn man dann mal guckt, was ist bei euch die nächste Region? Rechts und links und im Norden dann vielleicht weniger, ne? Aber das ist sozusagen, also was sind die benachbarten Regionen? Und dann trifft man sich mal mit denen und macht mal ein größeres Cluster und dann noch größer. Und dann sind wir auf einmal, sind wir irgendwie auf Bundeslandebene oder auf Deutschlandebene. Wir machen im Moment ja den umgekehrten Weg. Ne? Wir haben von der Leyen mit 2050 klimaneutral EU, dann wird das in nationale Strategien runtergebrochen und dann kommt die ganze Regulatorik irgendwann in der Emsachse an und alle denken, Gottes Willen, ja, das ist
was
ja alles
wollt ihr? Ja. Was soll das?
Wir müssen den Weg umdrehen. Wir brauchen mehr vom Kleinen ins Große gedacht. Das ist die Transformationsrichtung. Aber wir brauchen natürlich auch Leute, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, Leute, die das Große verstehen, aber sich nicht zu schade sind, auch das Kleine zu machen. Ja, also es bringt nichts, wenn du auf der einen Seite den hast, der immer nur das Kleine macht, aber der das Große nicht versteht. Und es bringt auch nichts, wenn du jemanden hast, der ist der beste Theoretiker, aber der fegt eben nicht den Hof. Sondern du brauchst Leute, die praktisch das Einfache machen, Respekt zur Arbeit, Respekt auch von den einfachen Jobs, die aber in der Lage sind, auch zu verstehen, dass dieses Verständnis, was Dirk angesprochen hat, ne, zu verstehen, auf was zahlt das letztendlich ein? Ja, und ich meine, auch da haben wir in der Philosophie, ich meine, Kant hat das immer gesagt mit dem kategorischen Imperativ, ne, der den Hof fegt und der sagt, pass mal auf, willst du, dass der morgen kommt, auch einen sauberen Hof hat und die Arbeitsmaterialien gut sortiert hat, dann wird er sagen, ja, und damit kann er das zum allgemeinen Gesetz machen. Und auf einmal ist es ganz normal, dass man das macht. Dann ist es sozusagen Anstand, dass man dem Nächsten den Hof so übergibt, wie man ihn selber auch vorfinden will. Ne? Das sind ganz einfache Dinge. Und auch da ist eine Region natürlich gut, weil du sozusagen diese Interdisziplinarität und diese unterschiedlichen Organisationstypen. Ich habe mir mal eure Branchen angeguckt. Ja, diese Unterschiede, diese Vielfalt an Branchen, die Vielfalt an Unternehmensgrößen, die Vielfalt an Generationen. Also du hast so viel Potenzial in der Region. Du musst es vernetzen, ne? Verständnis erzeugen und dann in die Transformation gehen.
Vielleicht, Dirk, wir haben nicht mehr so lange, aber vielleicht können wir noch mal kurz nach vorne schauen. Die Veranstaltung Perfekter Arbeitgeber läuft demnächst. Du wirst uns gleich nochmal den Termin sagen, auch die Uhrzeiten. Man kann sich wahrscheinlich auch noch anmelden. Dieser Podcast wird natürlich auch in Zukunft gehört. Also ich wollte damit nur sagen, es ist kein, auf der einen Seite natürlich ein Programmhinweis oder ein Veranstaltungshinweis von unserer Seite, auf der anderen Seite aber natürlich auch nochmal unterstreichen die Tatsache, dass solche Tage unter verschiedenen Gesichtspunkten immer wieder anstehen. Also die 40 Veranstaltungen, von denen du vorhin gesprochen hast, ist natürlich eine ganze Menge. Vernetzung, auch Kompromissbereitschaft, Konsens schaffen, aber sich auch was abgucken. Das hast du vorhin auch gesagt. Warum neu machen, wenn man es auch irgendwo abgucken kann? Das ist nicht unbedingt der richtige Weg. Vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis. Was erwartet denn diejenigen, die sich vielleicht noch nicht ganz sicher sind, ob sie sich denn am 19. und 20. in Leer anmelden sollen zur Veranstaltung Perfekter Arbeitgeber?
Also das Gute ist ja auch für diejenigen, die unseren Podcast dann später hören, die Veranstaltung machen wir zum dritten Mal und die ist so gut eingeschlagen, das heißt, wir werden sie auch jedes Jahr machen. Also die Empfehlung Forum Perfekter Arbeitgeber gilt sozusagen auch für die Zukunft und wir haben eine eigene Webpage dazu unter forumperfekterarbeitgeber.de mit Bindestrichen dazwischen, aber wenn man es googelt, ist das alles kein Problem. Habe ich auch schon geguckt. Genau, und wir haben 2 Tage Programm, das endet anders, als wir das sonst machen, dann am Nachmittag jeweils, weil wir wissen, dass der Personalbereich häufig auch von vielen Teilzeitkräften bekleidet wird und wir wollen da jetzt nicht mit einem Abendprogramm oder ähnliches an den Start gehen. Es gibt 2 Tage viele spannende Vorträge in Sessions zu unterschiedlichen Themen. Da geht es auch eben um Verstehen, unter anderem eben Jung und Alt, also Generationenfragen, Arbeitgeberattraktivität, Recruiting. Ja, und wir freuen uns, dass Alexander Brink eben die Keynote hält. Wir haben immer Partner für solche Veranstaltung, das darf man auch ruhig sagen, in dem Fall Kramer und Kollegen, die das auch mit ermöglichen. Vielen Dank da, die Barmer und andere, die so eine Veranstaltung unterstützen, damit die dann eben auch für unsere Mitglieder freien Eintritt oder unsere Mitglieder haben freien Eintritt, damit das möglich ist. Aber auch ansonsten nehmen wir da immer, wie üblicherweise bei der EMS-Achse, ganz faire Preise. Also der Mehrwert ist auf jeden Fall da. Wir sind am 19. 20. März dieses Jahr in Leer. Im Sparkassenforum. Anmeldung ist eben erforderlich, ganz klar. Aber wie gesagt, wer da kommen möchte. Und ansonsten lohnt sich immer unter emsachse.de einen Blick auf die aktuellen Veranstaltungen, weil das ist, wie gesagt, eine von vielen. Ein Highlight, das darf man sagen. Und dafür sorgt Alexander Brink auch, dem ich sehr dankbar bin, dass er den weiten Weg dann doch auf sich nimmt. Letztes Jahr war der Vortrag, kam sehr, sehr gut an. Und ich kann auch die beruhigen, die denken, Mensch, da kann ich nicht hin zu der Veranstaltung, habe ich wieder zu viele Ideen. Man muss ja nichts umsetzen, aber dümmer wird man davon sicherlich nicht.
Bin ich ganz sicher. Und Alexander hat natürlich den Vorteil, sobald er an Bottrop vorbei ist, 31, den Spieß hochfahren, ich glaube, da hast du keinen Stress mehr mit Staus. Oder fährst du mit der Bahn? Das kann natürlich auch sein, ist ja nachhaltig.
Ne? Ich war tatsächlich mit der Bahn diesmal, ja.
Ja, gut.
Aber okay, danke für den Hinweis, sehr gut.
Toi, 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 auf jeden Fall. Die Bahn bräuchte sowas auch mal. Haben wir noch irgendwas vergessen, Alexander, wo du auch noch darauf hinweisen möchtest, was wir heute noch kurz abhandeln können? Oder sagst du, eigentlich haben wir schon eine ganze Menge erzählt und auch so ein paar Gedanken sind ja auch schon mit eingeflossen, die man wahrscheinlich in deinem Vortrag dann in Leer auch noch wiederfinden wird.
Ja, also ich habe jetzt selber noch mal einiges gelernt und werde noch mal die ein oder andere Folie umschrauben, auch nach unserem Podcast hier, weil ich glaube, wir müssen einfach ein positives Zukunftsbild zeigen. Ne? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Nachhaltigkeit ist keine Dokumentation und reine Berichtspflicht, sondern es ist Strategieentwicklung, es ist Potenzialentfaltung und Nachhaltigkeit ist aus meiner Perspektive, also ich habe es jedenfalls in meinem Leben so gemacht und ich kann es auch jedem nur empfehlen, den Älteren, aber auch vor allem der jungen Generation, es ist einfach ein schönes Thema, ein schönes Ding und es macht Spaß, sich mit Nachhaltigkeit auch persönlich zu entfalten und ich glaube, die Region ist ein guter Ort dafür.
Dankeschön.
Vielleicht kann ich noch
ganz kurz,
Entschuldigung, Ludger,
okay. Weil ein Punkt ist mir noch wichtig. Wir haben ja eine Tochter, also ein Tochterunternehmen der EMS-Achse, die EMS-Achse Klimaschutz GmbH. Da haben uns dann mal Experten gesagt, Mensch, die ist gut, dass da Geld eingesammelt wird für regionale Klimaschutzprojekte, aber das Thema Klimaschutz ist zu groß als Begriff. Die haben das verglichen mit Bildung für Afrika, ist auch zu groß als Thema. Da kriegt man keine Akteure gesammelt, sondern macht doch 100 Schulbücher für ein Dorf in XY. Also vergleichbar. vergleichsweise. Wir müssen es runterbrechen. Und ich glaube, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann ist das eine unglaublich große Herausforderung. Und auch da bin ich Alexander dankbar, dass er eben nochmal deutlich gemacht hat, wir können im kleinen Anfang was bewegen, was größer wird, was eine Initiative sein kann. Aber weil wir als Region ja ohnehin schon zusammenarbeiten, glaube ich, kann man wirklich viel erreichen. Und dann, und das die Motivation nehme ich immer mit aus den Auslandsreisen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, die Welt guckt auf Deutschland, wie wir das hingekriegen. Und ich glaube, wir haben einen viel, viel größeren Hebel, den wir dort umsetzen können. Und gerade in so politisch turbulenten Zeiten mit Trump und Co. ist es umso wichtiger, glaube ich, dass wir uns da positionieren, anfangen. Und ja, dazu gibt es ganz gute Impulse. Vielen Dank.
Ja, da kann ich noch mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Also was die Nachhaltigkeit betrifft, wir haben es jetzt auch gelernt, Alexander, das gilt natürlich auch für soziale Unternehmen. Ich arbeite nochmal für die Caritas. Wir machen natürlich auch Projekte, die darauf einzahlen. Das heißt also, wir haben jetzt von der Ems-Achse beim letzten Mal das Produkt des Jahres davongetragen, also den ersten Preis, also die Smartphone-Box, also welches Unternehmen jetzt noch zuhört und sagt, also das ist eine tolle Sache. Das kann man sich gerne an uns wenden. Das Gleiche gilt für die Restcent-Spende bei Gehalt, wo dann irgendwie ein paar Cent weggehen, die dann keiner merkt. Also alles, was über den letzten Euro sozusagen hinausgeht, das setzen wir wieder für soziale Projekte ein. Und ich glaube, das verstehe ich auch unter Nachhaltigkeit, dass man diese verschiedenen Ebenen, also sowohl auf der einen Seite Wirtschaft, aber auch die sozialen Unternehmen so weit stärkt, dass alle noch miteinander sich auch in die Augen schauen können und dass es nicht nach hinten losgeht, dass wir irgendwann mal vielleicht unsere Unternehmen so gestärkt haben, dass sie funktionieren. Aber das Soziale darf man dabei, glaube ich, nicht vergessen. Die Komponente spielt ja auch bei den SDGs, glaube ich, Alexander, eine große Rolle.
Definitiv. Also die Verbindung zu den einzelnen Nachhaltigkeitsthemen. Ne? Also wie hängt Klimaschutz mit Bildung zusammen? Wie hängt Gesundheit mit Armut zusammen und so weiter? Das sind ja diese Vernetzungen. Mhm. Und ich finde, wir können die Themen ruhig groß denken, aber wir müssen sie dann ganz pragmatisch klein umsetzen. Und da wünsche ich allen und auch allen Beteiligten in der Ems-Achse viel Erfolg und vor allem viel Spaß.
Den werdet ihr hoffentlich haben. Ich kann leider nicht dabei sein, aber ich bedanke mich erstmal für die Stunde, die wir jetzt miteinander hatten. Da sind viele, viele Themen reingekommen. Viele Themen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werden Sie natürlich auch wieder hören und wieder sehen. Also wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben und das hier gehört haben, machen Sie es einfach noch. Es gibt noch Plätze auf jeden Fall. Und ich glaube schon, wenn wir gemeinsam daran arbeiten und wenn wir nicht vielleicht die ganze Welt im Großen retten können, wir sollten zumindest versuchen, dass wir mit unseren Beispielen, die wir hier heute gehört haben, dass wir zumindest in der Region, in der wir uns bewegen, für gute Beispiele sorgen, ganz nach dem Motto, was Dirk vorhin gesagt hat, die Welt schaut vielleicht nicht unbedingt auf die Ems-Achse, aber sie schaut auf Deutschland und gute Beispiele auch aus der Ems-Achse werden mit Sicherheit dann vielleicht nochmal irgendwo anders stattfinden. Dankeschön euch beiden, danke Alexander, danke Dirk und ich kann jetzt einfach nur eine gute Veranstaltung wünschen am 19. und 20. in Leer im Sparkassenforum und wenn Sie reingehört haben, Sie wissen ja, im nächsten Jahr gibt's das wieder, also schon mal reingucken, wenn es diesmal nicht klappt, beim nächsten Mal dabei sein. Dankeschön, eine schöne Zeit und kommt gut in den Frühling. Danke.
Das war Ems Echo, der Podcast der Ems-Achse. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keine weiteren spannenden Einblicke in unsere Region. Tschüss und bit allemorgen.